Bevor wir anfangen, würde ich gern, dass wir alle erstmal die Augen schließen. Es ist keine Meditation, nur so zum Ankommen. Wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, ist gar kein Problem. Die Fußsohlen sollten flach am Boden sein, der Rücken gerade, die Hände irgendwo, wo man sie vergessen kann, entweder auf den Oberschenkeln oder locker in Lap. Also locker verschränkt, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, im Schoß. Genau, dann schließt man bitte die Augen. Und also wenn ihr einen guten Sitz gewählt habt mit einer geraden Wirbelsäule, nur mal auf den Atem achten und im Hier und Jetzt sein. Mal loslassen, wie ihr hergekommen seid oder zu Hause, was vorher war. Euch davon lösen. Und euch auch lösen von irgendwelchen Erwartungen, was jetzt kommen wird. Nur atmen hier im Jetzt. Also nur den Fokus auf den Atem richten. Und hier im Jetzt atmen wir. Also wenn wir uns auf den Atem fokussieren, dann sind wir eben hier und jetzt. Gut, wenn ihr dann soweit seid, dann könnt ihr wieder langsam die Augen aufmachen. Und dann können wir anfangen. Also heute, das Thema dieser Stunde heute, geht um eine weitere Zuflucht. Man könnte auch sagen, das ist also wirklich das Ziel des Zufluchtslebens, nämlich Nirvana. Wirklich ein tolles Thema, über Nirvana zu sprechen. Nirvana, also das Ende des Leidens, the end of suffering. Und dieses Thema kommt jetzt hier an dieser Stelle im Kurs dran, weil wir uns gar keine Alternative zum Leiden eigentlich vorstellen können. Wie sollen wir denn überhaupt daran glauben, dass es so eine Sicherheit, so eine Zuflucht überhaupt gibt, wenn wir uns das gar nicht vorstellen können, dass es eine Alternative zu dem Leiden geben könnte, wenn wir gar nicht jemals daran glauben, dass es so etwas wie Zuflucht gibt. Und wir haben jetzt in den letzten Stunden so viel über die Zuflucht gesprochen. Also deswegen ist es erstmal wichtig, dass wir uns das auch irgendwie vorstellen können. Und ich glaube, jeder in sich hat so ein leises Gespür, dass es da auch eine Alternative gibt, dass es da irgendwas anderes gibt als dieses Leben, so wie wir es kennen, mit dem Auf und Ab und das wir als Leiden des Lebens eigentlich bezeichnen. Und um uns das vorstellen zu können, gibt es eigentlich zwei Punkte. Das erste ist, dass wir uns ganz, ganz klar werden müssen, dass dieses Leben Leiden ist. Dukkha, Leiden. Man könnte auch sagen, problematisch. Also alles hier in diesem Leben ist problematisch. Manchmal wird das Dukkha, das Leiden, auch als problematisch übersetzt. Wenn einem das zu stark ist, dass man sagt, ach, das Leben ist Leiden, dann kann man auch sagen, das Leben ist problematisch, weil nichts, gar nichts wird am Ende irgendwie aufgehen. Es ist nichts, ist wirklich durch und durch gut oder durch und durch pur. Nichts ist stabil, wir können uns auf gar nichts verlassen, dieses ständige Auf und Ab. Das ist dieses Leiden, von dem ich meine. Und das Zweite als Voraussetzung ist, dass wir uns klar darüber werden, dass es auch wirklich eine Alternative gibt. Und das Erste, was Buddha gesagt hat, nachdem er erleuchtet war, das Erste, was er gesagt hat, er hat die perfekte Glückseligkeit erreicht und strahlt wahrscheinlich vor Glück, aber das Erste, was er sagt, das Leben ist Leiden. Und warum ist das das Erste, dass er das sagt? Weil es zum ersten Mal ist er außerhalb dieser Bubble, dieses Leben heraus und zum ersten Mal realisiert er, dass wie wir in diesem Leben leiden. Das kann eigentlich nur einer feststellen, der sich selber also herausgezogen hat, der von außen da drauf blicken kann. Und in der Hausaufgabe auch für diese Stunde ist, dass man sich, wie man sich vorstellen kann, wie es wohl wäre, wenn du keine Probleme, wenn alles super laufen würde, aber nicht nur für 5 Minuten, sondern ständig. Und vielleicht diesen glücklichsten Moment, den du irgendwann mal hattest, diese eine Sekunde, dass du dir vorstellst, dass das fortwährend so wird. Das wäre dann die Vorstellung von Nirvana für uns, dass man das auch irgendwie sich ausmalen kann, dass man das auch greifen kann, dass es was Reales für einen wird. Irgendwie ein absurder Begriff, der einem vielleicht nichts sagt. Und deswegen werden wir also heute über Nirvana sprechen. Und auch, es geht hauptsächlich um die Definition von Nirvana, was Geshe Michael in seinem Teaching damals sagt. Er fand es so toll, als er endlich wusste, was genau Nirvana ist. Weil jeder hat so ein bisschen eine Vorstellung, was das sein könnte. Es gibt eine Rockband, die diesen Namen danach hat. Aber keiner weiß eigentlich so wirklich ganz fundiert, was es heißt. Und da werden wir jetzt also heute Stück für Stück also durchgehen. Und ich fange jetzt gleich mal mit dem Tibetischen an. Also Nirvana ist Sanskrit. Und wir werden jetzt auf Tibetisch die Definition erstmal lesen hier. Das ist auch in euren Unterlagen. Ich lese einmal vor. Nyundrip, Malupa, Pangpai, Soso, Takok, Nyangde, Kizeni. Und ich würde gerne gute Samen zu pflanzen, dass wir das alle nochmal wiederholen, Wort für Wort. Nyundrip.
Nyundrip.
Malupa.
Malupa.
Pangpai.
Pangpai.
Soso.
Soso.
Takok.
Takok.
Nyangde.
Nyangde.
Kizeni. Genau, und das Kizeni, das hat man schon öfter, das ist also, Ki ist von und Zen ist die Definition. Also am Ende kommt die Definition von, was es dann alles ist. Und hier im Tibetischen, das Nirvana ist Nyangde. Und das Nyangde ist eigentlich nur eine Abkürzung von was viel was Längerem. Und zwar, das ist die Abkürzung von Nyang Nyen Le Depa. Und ursprünglich in Tibet, also in den Anfängen des Buddhismus in Tibet, wurden also Wörter nicht wortwörtlich übersetzt, sondern sie wurden umschrieben. Und also diese Abkürzung Nyande ist also, besteht eigentlich aus dem langen Nyang Nyen, das ist das Leid, Le, das Jenseits von, und Depa, gegangen. Also würde Nirvana, das Nyangde auf Tibetisch praktisch übersetzt worden sein, jenseits alles Leiden, allen Leidens. Und das ist das tibetische Wort für Nirvana. Und wenn man sich das vorstellt, jenseits allen Leidens, finde ich es eigentlich sehr bildlich, sehr schön dargestellt. Das kann man sich also sehr gut vorstellen. Okay, also wir werden Wort für Wort durchgehen. Das erste Wort ist Nyuntrip und wir behandeln erst einmal nur das Nyun. Das sind also diese Kleshas, diese Geistesgifte, die wir auf Deutsch übersetzt haben. Klesha ist Sanskrit und Klesha oder Geistesgifte bedeutet alles, alle jene Gedanken, was diesen friedlichen Zustand deines Geistes stören kann oder ruiniert. Das sind diese Mental Afflictions, Obstacles oder diese Kleshas, Geistesgifte oder man kann auch schlechte Gedanken dazu sagen. Und das tut dir weh. Das ist also so, wenn also jemand ständig mit einer Nadel irgendwo reinpieksen würde. Also das zerstört wirklich diesen friedvollen, deinen friedvollen Geist, wenn jemand immer so reinpieksen würde. Das sind also diese Kleshas, diese Geistesgifte, Ärger oder Jealousy, Ärger. Nein, danke, Brigitte. Neid oder sowas, das also wirklich so richtig dir wehtut und richtig pickt so an dir. Das nächste Wort ist das Trip, das ist also dieses Hindernis. Und das kommt, heißt Hindernis. Das kommt eigentlich von dem Wort Schatten, und daher Schatten, weil es blockiert also dich, es blockiert dir die Sicht, um etwas zu sehen oder etwas, was du erreichen kannst. Also das Nyun Trip dann zusammen, also wir haben Nyun, als Nyun diese Geistesgifte und dann Trip das Hindernis, Nyun Trip zusammen, ist also ein Wort. Und es bedeutet hier also ein Klesha-Hindernis, also ein schlechte Gedankenhindernis. Und es gibt auch eine Debatte darüber, ob alle schlechten Gedanken ein Hindernis darstellen. Und bei dem Nyun-Trip, von was blockiert es dich? Und es ist hier also hauptsächlich, es blockiert dich von Nirvana. Es ist ein Hindernis, das dich also hauptsächlich von Nirvana blockiert. Und wenn wir jetzt über diese Nyun-Trips, diese Hindernisse, diese Geistesgift-Hindernisse sprechen, da kommt noch ein weiteres Wort auf, und zwar das beinhaltet auch die Bakchak, nennt man das, B-A-K-C-H-A-K, Bakchak. Und da kann man auch sagen, Samen dafür oder diese Anlage, dieses Potenzial in deinem Geist, für einen schlechten Gedanken. Und wenn man also über diese Nyun-Trips, diese Geistesgift-Hindernis spricht, dann sind es also diese Kleshas selbst oder es kann auch dieses Bakchak für die Kleshas sein. Also das Bakchak ist ein bisschen schwierig sich vorzustellen. Ich versuche es ein bisschen zu erklären. Das ist so ein energetisches Potenzial, oder ein Same, der aufgeht, wenn genau die richtigen Bedingungen da sind, wenn genau die richtige Umgebung da ist, dass dann so ein Same aufgeht und in deinem Geist. Und es ist, wenn dann dieses Potenzial da ist, dass du dich dann ärgerst. Und dann geht es auf und dann triggert es, mir fällt kein deutsches Wort mehr ein. Also das verursacht dann genau diesen Ärger. Und als Beispiel möchte ich ja bei dem Ärger bleiben. Zum Beispiel, es gibt, damit man sich das vorstellen kann, es gibt in deinem Leben zum Beispiel eine Person, die dich absolut aufregt. Und jedes Mal, wenn du diese Person triffst, dann ärgerst du dich und da kommt dieser Zorn, dieser Wut kommt in dir hoch. Gut, du beschließt, du gehst auf ein 6-wöchiges Retreat. Wunderbar, du meditierst, du bist in einer wunderbaren Umgebung, es ist alles sehr schön für dich. Und du denkst, okay, gut, ich habe diesen Ärger weg. dieses Klescher, Ärger, dieses Geistesgift ist weg. Du kommst den ersten Tag aus dem Retreat raus, triffst diese Person und der Ärger ist wieder da, weil dieser Backchuck in deinem Geisteskontinuum noch vorhanden war. Und da waren jetzt genau wieder diese Umstände, waren genau richtig und dann ist dieser Same aufgegangen. Also Backchuck und Geistesgifte können also in dieser Definition Nundrip zusammen. Also Nundrip bedeutet also beides, diese schlechten Gedanken und auch dieses Potenzial, dieses Backchuck für die schlechten Gedanken. Und das blockiert dich von Nirvana. Also beides blockiert dich, stoppt dich, also Nirvana zu erreichen. Backchuck, wörtlich übersetzt, Back heißt ein Fleck, also wenn irgendwas schmutzig oder beschmutzt ist. Und Chuck ist, kommt von gewachsen, also praktisch ein gewachsener Fleck. Und man muss sich das vielleicht so vorstellen, wenn man sich als seinen Geist oder sein Bewusstsein irgendwie, dein Bewusstseinskontinuum, wenn es befleckt oder beschmutzt ist, und man sagt dazu auch Samen in deinem Geist, kann man auch sagen. Normalerweise ist das Backchuck eigentlich neutral, aber meistens, wenn man darüber spricht, geht es eigentlich um schlechte Gedanken, um was Negatives. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Definition von Nirvana. Also das Nundrip haben wir jetzt ein bisschen auseinandergenommen. Also dieses schlechte Gedankenhindernis. Das nächste ist das Malupa, also in ihrer Gesamtheit. Wörtlich heißt es, wenn nichts übrig ist, also in ihrer Gesamtheit nichts ist übrig. Das nächste Wort ist Pangpai, beseitigt. Beseitigt von deinem Bewusstseinskontinuum, eliminiert. Und dann Gok, das ist hier ein ganz wichtiges Wort, das heißt auf Englisch Cessation, diese Beendigung. Ein Ende, also eine Beendigung, bei der alle diese schlechten Gedanken und deren Samen, also diese Bhakchas auch, die schlechten Gedanken, Kleshas plus die Samen, Bhakchas, aus deinem Geist oder deinem Geisteskontinuum eliminiert sind. Und Malupa, also in der Gesamtheit. Und diese Beendigung, diese Gok, kann man also in zwei Typen unterteilen. Einmal diese Beendigung, wenn man Leerheit direkt erfährt, und Beendigungen, die davor passieren, bevor man Leerheit direkt sieht. Also kann man also sagen, die Definition von Nirvana ist, Nirvana ist eine Beendigung. Sie entsteht durch individuelle Analyse und umfasst die Beseitigung aller Geistesgifte und Bhakchaks in ihrer Gesamtheit aus dem Bewusstseinskontinuum. Also wir haben jetzt alles behandelt, bloß noch nicht durch die individuelle Analyse. Was diese individuelle Analyse bedeutet. Und zwar, wenn man Leerheit direkt gesehen hat, erhält man danach, praktisch wenn man kurz nachdem man rauskommt, bestimmte Realisationen. Und es ist wie so, man kann sich so vorstellen, wie Popcorn das aufgeht, so zack, 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 eins nach dem anderen. Eins zum Beispiel ist, dass man weiß, wie viel Leben man noch vor sich hat, bis man erleuchtet ist, oder man versteht wirklich, dass dieses Leben Leiden ist. Ein weiteres davon sind diese vier Wahrheiten eines Aryas. The Four Arya Truths heißt die auf Englisch. Und wenn man diese Realisationen hat, nachdem man Leerheit direkt gesehen hat, dann merkt man also, realisiert man diese vier Wahrheiten eines Aryas, zack, 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 hintereinander. Und die werden auch manchmal falsch übersetzt. Ich glaube, das steht im Deutschen noch irgendwo. Manchmal wird als Four Noble Truths, die vier edlen Wahrheiten, übersetzt. Das ist aber nicht richtig. Das Richtige ist die vier Wahrheiten eines Arias. Und warum eines Arias? Weil wenn man der halt direkt gesehen hat, ist man ein Arier geworden. Und deswegen sind es die Wahrheiten eines Ariers. Weil ein Arier, die wirklich realisiert und wirklich das erste Mal begreift. Und diese vier Wahrheiten eines Arias, die habt ihr vielleicht schon mal auch gehört. Das erste, das Leben ist Leiden. Das ist also wieder das erste, worum heute sich alles eigentlich so dreht. Das Leben ist Leiden. Alles ist Leiden. Irgendwann wird alles zu Ende gehen. Der Job, deine Familie, alles wird zu Ende gehen, Tod. Also dieses Leiden, wenn man sich das, man ist immer unzufrieden, man will immer mehr. Und es ist dein Geist, der eigentlich das Problem ist, der die Dinge praktisch falsch sieht. Also dieses Lebensleiden ist das Erste. Und das Zweite, es gibt eine Ursache für dieses Leiden. Das wird einem dann wirklich auch bewusst. Und wenn es eine Ursache für das Leiden gibt, muss es auch ein Ende des Leidens geben. Das ist dann die Nummer 3. Und wenn es ein Ende zum Leiden gibt, dann muss es auch einen Weg dorthin geben. Das ist die Nummer 4. Also die vier Wahrheiten eines Arias sind also erstens, das Leben ist Leiden. Das Zweite, es gibt eine Ursache für dieses Leiden. Das Dritte, wenn es eine Ursache für das Leiden gibt, muss es auch ein Ende geben. Das Dritte und das Vierte, wenn es ein Ende für das Leiden gibt, muss es auch einen Weg dorthin geben. Und bei Nirvana ist dann praktisch, es wird praktisch als Voraussetzung ist, dass man Nirvana erreicht, dass man die Leerheit direkt gesehen hat und diese individuelle Analyse, von der wir vorhin gesprochen haben, ist praktisch diese vier Wahrheiten eines Arias, wenn man die so einer nach dem anderen direkt sieht und erfährt. Und individuelle Analyse heißt jetzt in diesem Fall auch, dass man das erste Mal auch realisiert, dass es eben eine Alternative geben muss. Gut, das haben wir jetzt ziemlich zerpflückt, die Definition von Nirvana. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich für euch gewesen. Es ist auch noch am Schluss der Notes, der Mitschrift, steht dann auch noch zum Bhakti-Yoga noch was. Und zwar, das ist auch bei einer Todesmeditation, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, gibt es da auch eine Practice, eine Art und Weise, das zu praktizieren. Und zwar diese Bhakti-Yogas, also praktisch zu eliminieren und dadurch keine niedrigere Geburt auszulösen. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Es ist eine bestimmte Meditation und wir sind hier, damit wir das im jetzigen Leben machen, also nicht, dass wir es dann erst dann im anderen machen. Also die Definition war jetzt auch auf Tibetisch. Sanskrit ist Nirvana ist Sanskrit. Und das möchte ich noch kurz sagen. Nir, der erste Teil, bedeutet aus und Van heißt blasen. Nirvana heißt also dann wie ein Wind oder ausblasen, wie als wenn eine Kerze ausgeblasen. Was wird eigentlich ausgeblasen? Also diese permanente Beendigung, diese Kleshas, die man ein für alle Mal praktisch ausgeblasen hat, die dann nicht die Kleshas plus die Bhakti-Yogas, die dann nicht mehr hochkommen. Und gut, das war jetzt die Definition von Nirvana, das doch ziemlich technisch ist, finde ich. Das Wichtigste meiner Meinung nach ist, man muss das lernen, muss das wissen, was es genau heißt, um wirklich dann auch jemanden vielleicht korrigieren zu können, wenn es jemand falsch sagt. Aber wichtiger finde ich eigentlich, dass man sich vorstellen kann, dass es da irgendwie eine Alternative gibt zu dem Leiden. Und dann, dass man auch weiß, dieses Wissen hat, wie man dann Schritt für Schritt dann auch dann dahin kommt. Das nächste, das noch ganz kurz angesprochen wird, muss ich schnell einen Schluck trinken. Und zwar, es gibt 4 Arten von Nirvana und also eine Auflistung, eine Aufzählung von 4 verschiedenen Arten von Nirvana, und wir werden heute nur das erste behandeln. Die nächsten 3, also die weiteren 3, werden dann in der Klasse 6 dann behandelt. Und das ist auch auf Tibetisch, das ist auch in euren Unterlagen, Rangshin Nyangde. Und das Nyangde hatten wir jetzt schon, das ist also Nirvana. Und Rangshin ist natürlich, also das natürliche Nirvana. Und das ist ein bisschen irreführend, weil das kein richtiges Nirvana, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben. Es hat eigentlich nur den Namen Nirvana und ist der Vollständigkeit hier mit aufgeführt. Falls man in einem Text mal von diesem natürlichen Nirvana liest, damit man auch weiß, was es bedeutet. Und das natürliche Nirvana ist eigentlich gleichzusetzen oder ein Synonym für die ultimative Wirklichkeit, und das ist auch wieder ein Synonym für Leerheit. Also es ist nicht dieses Nirvana, das natürliche Nirvana ist nicht dieses Nirvana, über das wir jetzt gerade auch gesprochen haben. Es hat also nur diesen Namen Nirvana. Und es wird also hier in diese Gruppe von der Auflistung von Nirvana mit aufgenommen, wenn es Synonym für ultimative Wirklichkeit und damit ein Synonym für Leerheit ist, weil es also keine Kleshas, keine Geistesgifte verursachen kann. Und hier in diesem Kurs am Ende geht es also darum, diese 4 aufzuzählen, diese 4 Arten, deswegen hier das natürliche Nirvana noch. Gut, das war eigentlich schon die Klasse, die war nicht sehr lange, aber doch relativ schwierig oder technisch. Hausaufgaben sind relativ klar. Also zum Auswendiglernen noch die Definition von Nirvana und dann eben die Meditationshausaufgabe, sich auszumalen, wie es sein wird, wenn man Nirvana erreicht. Da kann jeder selber so bildlich wie möglich, so für jeden selbst so greifbar wie möglich. Du brauchst bloß an deinem Körper zum Beispiel anfangen. Wie wäre es, wenn du an deinem Körper, wenn alles wunderbar, wenn du keine, wenn dir nichts wehtun würde, nur so irgendwie einen kleinen Kratzer. Das ist vielleicht schon mal so ein Anfang, und dann das immer weiter dann spinnen. Gut. Dann, dann gibt es noch Fragen von der letzten Klasse oder Fragen erstmal zu dieser Klasse.
Soll ich noch mal kurz verstanden haben, individuelle Analyse ist die Popcorn-Nummer. Also weil normalerweise ist eine Analyse etwas Systematisches, ne, wo ich also kognitiv sage, als Analyse ist ja sonst benutzt als etwas, was man sich erarbeitet. Ne? Das wäre ja ein Synonym für intellektuelles Verständnis. Aber hier heißt individuelle Analyse, ist es ein Codewort oder was, für diese Popcorn-Geschichte nach DPI. Also du hast die direkt...
Ganz genau. Mhm.
Und dann kommt das, ist praktisch eine automatische Erkenntnis. Das ist gar keine Analyse, die so erarbeitet ist. Das macht so plopp und plötzlich erfährst du diese Wahrheit. Verstehe ich das richtig?
Ganz genau, ja, ganz genau, Eva. Das ist eigentlich wirklich keine richtige individuelle Analyse, sondern es kommt wirklich so richtig hoch und du verstehst es zum ersten Mal, dass es stimmt.
Und mit dem natürlichen Nirvana kämpfe ich schon auch. Also,
ja, ich auch.
Weil wenn wir Verursachen sagen, also es wird Geistesgifte verursachen sie nicht oder es ist nicht verursacht durch, weil Nirvana ist ja irgendwas, wo man hinkommt.
Und das also, ist ja auch kein Nirvana in dem Sinn, wie wir uns das jetzt, die Definition und wie wir uns das jetzt erarbeitet haben.
Also, Bettina, darf ich was dazu sagen?
Bitte.
Also alle Nirvanas sind von der Definition im Endeffekt dadurch gekennzeichnet, dass du keine Kleshas mehr hast. Du hast dich von all deinen Geistesgiften, deinen schlechten Gedanken und den zugehörigen Samen im Endeffekt befreit. Und deswegen zählt die ultimative Wahrheit oder Leerheit im Endeffekt mit, wird als natürliches Nirvana bezeichnet, weil diese Leerheit nie ein Klesha hatte. Also wenn du strikt nach der Definition gehst, trifft diese Definition einfach auf Leerheit zu. Mhm. Weil da nie eine Klesha war, nie ein schlechter Gedanke. Die Leerheit muss sich davon auch nicht befreien, deswegen heißt es natürliches Nirvana. Also die Leerheit hatte das schon immer, diesen Zustand, dass sie keine Kleshas hat.
Ja, danke, Birgit. Das ist eine sehr hilfreiche Ergänzung. Genau, dass es immer so war und auch immer so sein wird. Also, dass es dieses natürliche Nirvana hat.
Mhm. Die vier waren, hallo?
Ja.
Hör Sie mich bitte, ich hätte zu dieser Klasse die vier Wahrheiten einer Arya. Der vierte ist der Weg dorthin aus dem Leiden, ganz oder?
Genau. Ja, genau.
Aus dem Leiden, genau, danke.
Ich habe auch noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, du hast gesagt, bei den Bakchaks, dass die Samen aufgehen, wenn die richtige Umgebung dafür ist. Also du hast das Beispiel genannt, wenn mich jemand aufregt. Aber was ich nicht ganz verstehe, ich dachte, der Samen oder die Samen gehen auf, wann sie aufgehen sollen und also hängen nicht von der Umgebung ab. Also ich verstehe da jetzt nicht ganz, was du damit meinst oder was damit gemeint ist, wenn genau die richtige Umgebung da ist. Das verstehe ich nicht ganz.
Also du musst es auseinandernehmen. Das eine sind die Kleshas, diese Geistesgifte. Und das andere sind diese Bakchak. Das ist praktisch dieses Potenzial, das ist ein energetisches Potenzial in deinem Geist, das vorhanden ist. Und das geht nur auf, wenn das wirklich die richtige Umgebung oder was dafür da ist, der diesen Ärger dann auslöst.
Darf ich was sagen dazu?
Bitte.
Hallo. Vielleicht, weil ich meine, diese Art von Samen hat ja jetzt nicht wirklich was mit den Samen zu tun, von denen wir normalerweise sprechen, wenn man so.
Ja, da hast du recht.
Vielleicht ist das die ein bisschen was zu einem Missverständnis möglicherweise führen kann.
Das kann sein. Brigitte, kannst du das noch irgendwie anschaulicher formulieren?
Es gibt Causes und Conditions, also heißt im Englischen, in den englischen Originaltexten, das ist die Ursache, der Samen, den du auch als energetisches Potenzial bezeichnen kannst oder als Gewohnheit, wenn du es lang machst. Und es gibt die Conditions, das spricht die Umstände. Und Geschler bringt eigentlich als klassisches Beispiel, du kannst einen Samen für eine Eiche auf den Teer schmeißen, dann wird sich daraus keine Eiche entwickeln, außer sie fällt zufällig in die Ritze, was ja dann immer toll ist, dass da auch was wächst. Aber normalerweise brauchst du auch eben die Umstände in der Umgebung, dass du eine Erde hast, die fruchtbar ist, dass die Sonne scheint, dass es regelmäßig regnet, damit ein Samen auch aufgehen kann. Und ich glaube, das ist das, auf was Bettina referenziert hat, mit es müssen auch die Umstände passen.
Mhm, verstehe.
Das hast du jetzt sehr bildlich gesagt. Danke, Brigitte, das hätte ich auch so sagen können. Da kann man sich es besser vorstellen, ja.
Die Theorie von der Ursache und den Bedingungen, die dafür geschaffen sein müssen, ist auch in den unterschiedlichen Schulen zu unterschiedlichen Anteilen erklärt. Also da muss man dann auch immer fragen, sozusagen, welche Mütze habe ich gerade auf? Welche Schule gehöre ich gerade an? Also deswegen gibt es Schulen, die primär im Endeffekt die Theorie des Samens als Hauptursache darstellen. Und dann gibt es Schulen, die deutlich mehr Wert auf die Conditions legen. Wir gehören einer Schule an, in der sehr viel Wert auf die Samen und weniger auf die Conditions gelegt werden. Also nur, dass er nicht verwirrt seid, dass wenn er es auch irgendwo anders mal hört, es gibt also andere buddhistische Schulen, die im Endeffekt den Umständen, Samen, Sonne, Erde, Wasser, Licht, deutlich mehr, sag ich mal, prozentualen Anteil einräumen, wie wir das hier tun.
Aber zum Beispiel mit so einer Tonglen kann ich auch Einfluss darauf nehmen, dass ich so ein Potenzial für einen schlechten, also so ein Potenzial auch wieder rausnehme, sozusagen.
Das ist nicht Tonglen, das sind primär die vier Kräfte. Die
Kräfte, okay, ja.
Damit, also machst du die alten schlechten Samen, nimmst ihnen die Kraft. Sie werden aufgehen, aber sie werden nicht mit der Kraft aufgehen, die sie eigentlich hätten, sondern mit irgendwas Kleinem.
Okay, danke.
Wenn keine mehr Fragen zu dieser Stunde sind, würde ich gerne noch was zu letzter Stunde sagen. Ich habe von verschiedenen Seiten und mehreren Teilnehmern Fragen zur Meditationshausaufgabe gekriegt. Sind die alle geklärt oder gibt es da noch Unklarheiten?
Meine war direkt geklärt.
Okay, gut. Du warst nicht die Einzige. Deswegen wollte ich noch mal in die Runde fragen. Okay, wunderbar.
Gut, dann
Brigitte. Ich habe noch eine Frage. Hallo?
Hallo. Okay, jetzt. Christa, hallo.
Hallo, Christa.
Hallo.
Ja, du hattest immer wieder neue Fragen gestellt. Irgendwie hat mich das verwirrt.
Ja, weil ich dich zum Nachdenken anregen wollte, du bist auf dem richtigen Weg, Christa. Bist auf dem richtigen Weg.
Man muss, ich habe mich da mit dem Roger geeinigt. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei dahingestellt, weil das wissen wir ja nicht.
Ja.
Aber wir nehmen zur Kenntnis.
Okay, dann sage ich doch was dazu. Also die Meditationsaufgabe von letzter Woche war, der Austausch mit anderen, tausche dich selbst mit anderen aus. Das ist eine Praxis, die dazu verwendet wird, um Bodhicitta zu entwickeln, eine davon. Und es gibt unterschiedliche Phasen oder Stadien, wie man sich das vorstellen kann. Die erste Phase ist, dass du dir vorstellst, du sitzt dem anderen gegenüber und versuchst einfach rauszufinden, oh, was hat denn der für Bedürfnisse? Die Tanja ist nicht durstig, also ein Bedürfnis, das wegfällt. Aber sie hat ein bisschen den müden Ausdruck in den Augen. Ich glaube, die bleibt heute nicht lange da. Aber ansonsten geht es ja, glaube ich, ganz gut. Sie lacht. Aber ich glaube, ich würde sie nachher gerne noch in den Arm nehmen. Da habe ich so das Gefühl, ich glaube, das wäre vielleicht ein Bedürfnis, was die Tanja hat. Das ist die erste Phase. Du guckst einfach die andere Person an und überlegst dir, was sie gerne hätte. Das ist wie wenn du jemand eingeladen hast und du überlegst dir, was isst der andere gern und ihm einfach sein Lieblingsgericht kochst. Das wäre im Endeffekt Phase 1. Phase 2, jetzt ich bin ja immer der visueller Erklärer, würde ich gerne. Ja. Sieht man mich jetzt? Okay, hier bin ich. Jetzt sitzt mir die Joanna gegenüber. Die zweite Phase wäre, dass ich meinen Geist in den Kopf von Joanna reinführe und ich die Welt mit ihren Augen sehe. Das ist die zweite Phase von Exchange Yourself with Others. Du gehst wirklich in den anderen rein und du stellst dir vor, was braucht, was will der andere, wie denkt der andere. Joanna, ist es, glaube ich, im Moment unangenehm, dass ich so eng bin?
Nein, bei Tina!
In dieser Phase könntest du dir auch im Endeffekt, du bist jetzt im Kopf vom anderen drin, du guckst wirklich durch seine Augen in die Welt, dann kannst du auch jetzt plötzlich wahrnehmen, wie sieht denn die Johanna, Joanna, die Brigitte. Also diese Übung fällt Menschen leichter, die eine multiple Persönlichkeit haben. Also du könntest jetzt praktisch mit deinen Gedanken Joanna sein, durch ihre Augen in die Welt gucken und wahrnehmen, wie nimmt sie mich wahr. Und auch dementsprechend jetzt dein Verhalten anpassen, damit es ihr gut geht. Weil du verstehst ja, was für Bedürfnisse hast. Du verstehst plötzlich, wie du auf sie wirkst. Die dritte Stufe ist, dass diese zwei Personen verschmelzen. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen meinen Bedürfnissen und Joannas Bedürfnissen. Du fütterst zwei Münder, du kaufst zwei Paar Schuhe, du legst zwei Menschen schlafen am Abend. Das wäre die dritte Phase. Dass du keinen Unterschied mehr machst zwischen deinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen des anderen. Es ist für dich selbstverständlich, auch die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen. Das war meine Erklärung zu Austausch von dir selbst mit anderen.
Ja, danke schön. Das war schön.
Das war sehr schön. Danke, Brigitte. Ich kann mal mit einem Gebet beenden.
Ich biete noch, ich habe noch eine Frage. Ich warte.
Ja, hallo? Wir hören dich.
Hört sie mich? Bitte, und zwar ist es beim letzten Mal, ich habe versucht mit Holger schon, also ich habe schon mit Holger Kontakt aufgenommen, aber es ist für mich trotzdem nicht ganz verständlich noch. Die Klassifizierung von Bodhicitta nach Grad des spirituellen Verständnisses, ja. Da gibt es die vier Arten, ja. Hallo?
Ja.
Habt ihr mich gehört?
Ja, wir hören dich, Susanna.
Aha, okay. Und zwar steht da beim ersten, beim Mupa, die Überzeugung. Man handelt aus der Überzeugung heraus, dass die Dinge nicht aus sich selbst heraus existieren. Also ich habe das 5-mal durchgelesen. Für mich gehört das nicht daraus.
Ich habe deine Frage noch nicht verstanden, Susanna.
Für mich gehört das nicht aus diesem Satz heraus.
Bettina, hast du es verstanden?
Nein, ich habe auch die Unterlagen von der letzten Klasse nicht vorne.
Ach, das Wort nicht geschrieben. Okay, wir werden es prüfen und ich gebe es dir Bescheid, Susanna.
Da steht der erste Satz, wo es da steht, man handelt aus der Überzeugung heraus, dass die
Dinge... Übersetzungskrew Eva, Ulrike und Brigitte werden zusammen referieren und dir mitteilen, ob das nicht rausgehört.
Bitte,
ich möchte entscheiden.
Nein, aber bitte, das war...
Das war für meinen Knopf, für meine Logik nicht verständlich.
Mhm. Danke.
Das gehört rein, ja. Gehört raus?
Gehört rein. Also du handelst ja aus der Überzeugung, Bodhicitta heißt, du handelst, weil du überzeugt bist. Du weißt es noch nicht, du hast es noch nicht selbst erlebt, aber du bist tief in dir drin überzeugt, dass die Dinge nicht aus sich selbst heraus existieren, sondern dass sie existieren, weil du ihnen eine Projektion aufgehängt hast.
Aber in dem Moment, wo die Brigitte kommt und die Ulrike anbohrt, bist du wieder im Alten.
Genau, also ich bin zwar überzeugt, ich habe es aber noch nicht persönlich direkt gesehen. Aber ich habe es von meinen Lehrern gehört, es macht Sinn und ich bin überzeugt, dass es stimmen muss. Also es ist ein intellektuelles Verständnis. Das ist die erste Stufe.
Okay, passt. Danke. Danke.
Gut, dann Brigitte, würdest du mit dem Gebieter uns anleiten zum Abschließen?
Ja.
Dedication.
Ach, danke. Das darf man nicht mehr.
Sashi Puki Chukchen Metopram Rira Vilingchi Nite Gempadi Sangye Shingdu Mikte Ulvargi Drokul Nandak Shingla Chupasho Idam Guru Ratna Mandala Kanye Vyatayami.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar.
Eva di ke vokun sunam yeshe tsok tsok shing sunam yeshe le jung wei dampa kun yi to pasho.
Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden. Danke, liebe Bettina, für die wunderbare Klasse.
Dankeschön.
Danke.
Danke. Danke.